Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Herzlich willkommen zur 8. Episode der wundersamen Fahrradwelt. Vielen Dank für all euer großartiges Feedback über Instagram, Facebook oder bei iTunes. Das ist für mich super spannend, denn so ein Podcast ist ja sonst eher eine Einbahnstraße. Wenn ihr mir schreibt und sagt, irgendwie, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, wofür ihr euch interessieren würdet, welche Themen ihr gerne hättet, dann helft ihr mir total. Weil nur so weiß ich irgendwie, was spannend ist und was nicht so spannend ist. Und ja, schreibt mir gerne weiter und hinterlasst mir vor allem Kommentare auf Apple Podcast, denn das macht tatsächlich einen Unterschied, denn dadurch wird mein Podcast einfach leichter gefunden dort und erscheint irgendwie in diesen Algorithmen und kann dann auch mal vorgeschlagen werden, wenn man sich für das Thema Fahrrad interessiert. Also gern irgendwie eine Bewertung dalassen und wenn ihr die Zeit habt, einen Kommentar. Der letzte Kommentar ist von Stefan 1702. Interessante Einblicke und tolle Gesprächspartnerinnen. Der Podcast gibt einen Einblick in eine Szene, deren Existenz mir gar nicht bekannt war und ist dabei trotzdem extrem freundlich für Einsteigerinnen, die sich noch gar nicht auskennen. Angenehme, unaufgeregte Gesprächsführung, die durchaus eine gute Vorbereitung von Johanna Janke durchblicken lässt, aber trotzdem hier und da Freiraum zum Ausschweifen und Plaudern lässt. Ja, ich hoffe, ihr wisst zu schätzen, dass ich mich gut vorbereite. Ich versuche es immer, aber ich bin natürlich auch nicht in jedem Bereich Expertin. Deswegen habe ich halt auch die Gäste und ja, aber natürlich bereite ich mich darauf vor. Alle meine Gäste nehmen sich viel Zeit dafür. Ich bin oft bei denen zu Hause oder die sind bei mir. So eine Aufnahme dauert oft um die 3 Stunden und dann schneide ich ein bisschen raus. Ja, jetzt schreien ja einige, ich schneide tatsächlich ein bisschen. Ich glaube immer weniger, aber ich will halt, dass es spannend bleibt und manchmal schweifen wir dann doch ein bisschen zu sehr aus. Ja, danke schön. Auch diese Episode wird wieder supported von Rose Bikes. Die ermöglichen mir, das alles so zu machen, auch mal in eine andere Stadt zu fahren, mir vielleicht auch nochmal neues Equipment anzuschaffen und so. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Bei Rose könnt ihr euch übrigens mit allem, was das Fahrradherz begehrt, eindecken. Fahrräder, Bekleidung, Accessoires und Fahrradteile. Jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit ist es eines der wichtigsten Themen, gesehen zu werden. Also checkt eure Beleuchtung und schaut, dass ihr das ein oder andere High-Vis-Teil tragt. Gleich auf der Startseite der Homepage zum Beispiel gibt es ein paar sinnvolle Produkte, die euch sicher durch den Winter bringen. Aber nun zum Podcast. Immer in Bewegung bleiben. Am 9. November jährt sich der Fall der Mauer zum 30. Mal. Ich möchte dieses Thema gerne aufgreifen und ein glücklicher Zufall spülte mir einen Post der Fotografin Mina Esfandiari in die Timeline, die den Radweg Deutsche Einheit gefahren ist. Von dem hatte ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört. Das Projekt der Hamburgerin trägt den Titel Von B nach B, fotografische Begegnungen am Radweg Deutsche Einheit. Selbst halb Iranerin hat sie sich schon in früheren Arbeiten mit der eigenen Identität auseinandergesetzt. Sie war im Iran unterwegs und entstanden ist das Bildband Iran, 1001 Widerspruch, der 2019 mit dem ITB Buch Award ausgezeichnet wurde. Dieses Mal aber geht es ihr um ihre deutsche Seite. Ich treffe Mina Esfandiari ein paar Wochen nach der Tour. Sie ist mitten im Prozess der Sichtung, Auswertung des Verstehens, des neue Fragen aufwerfens. Mina Esfandiari erforscht gleichermaßen die Orte, durch die sie fährt und die Menschen, denen sie begegnet, wie auch sich selbst. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich auf euer Feedback. Toll, wir treffen uns relativ spontan. Du hast spontan zugesagt, eine Episode aufzunehmen. Und zwar bist du im August den Radweg Deutsche Einheit gefahren. Den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Und ich bin auf dich gekommen, weil ich einen Post bei Globetrotter gesehen habe. Die haben dich irgendwie supportet und ja, fand dein Projekt total spannend. Und da habe ich dich schon gewarnt, wir sind hier in einem Podcast mit vielen Sportler und SportlerInnen. Normalerweise, also das klingt jetzt so blöd, wenn ich eine Strecke von, ich nehme es mal vorweg, 1200 Kilometern als nicht sportlich bezeichne, aber meine Zuhörer und Zuhörerinnen fahren sowas teilweise in 3 Tagen oder
genau,
noch schneller.
Ja.
Du bist aber Fotografin.
Genau.
Und das ist das Spannende. Du bist Fotografin und hast entschieden, ein Fotoprojekt auf dem Fahrrad zu machen.
Genau.
Und darüber wollen wir heute reden.
Schön.
Ja. Du bist Hamburgerin, halb Iranerin. Jetzt habe ich neulich einen Podcast gehört, in dem vom Migrationsvordergrund gesprochen wurde. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, klingt spannend. Nee.
Ja, statt Hintergrund, Vordergrund wurde da gesagt. Ja.
Okay, nee, habe ich tatsächlich gehört zum ersten Mal, aber sehr interessant.
Ich dachte, da du hier jetzt die Erste bist mit Migrationsvordergrund, frage ich dich mal, was du dazu sagst. Ich fand, das klang so nett, also so schön. Ich bin aber jetzt keine, die das beurteilen kann, weil ich habe selber keine Eltern, die nicht aus Deutschland kommen.
Ja, ich meine, wenn man es positiv sehen will, dann könnte man sagen, genau, Hintergrund ist ja eher was man vielleicht verstecken will oder so. Und ein Vordergrund ist so, dass man da selbstbewusst zu steht. Und andererseits denke ich mir aber auch wieder, wenn man es so denkt, von wegen, dass man es in den Vordergrund rücken muss, ist es vielleicht auch schon wieder nicht so cool, weil die Frage ist, muss man es unbedingt betonen? So. Also insofern, finde ich, kann man das von zwei Seiten sehen. Und spannend. Also
fand ich auch. Und also ich erwarte auch gerade nicht von dir, dass du spontan da die fertige Meinung zu hast. Ja. Aber es wird ja heute auch um eine Art von Migration und Zusammenschluss gehen. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht schön, auch einmal kurz zu sagen, was du da für Erfahrung hast. Weil du hast ja auch gesagt, dass das eben auch mit deiner eigenen Vergangenheit zusammenhängt.
Oder? Ja, definitiv. Oder also mit der eigenen Identität oder sozusagen so Wurzel, die andere Seite der Wurzel suche, weil, also ich weiß nicht, wie weit ich vorgreifen soll, aber eben halb iranisch, halb deutsch. Und ich habe mich bisher fotografisch sehr mit dem Thema Iran beschäftigt vorher. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass nach dem letzten Projekt, was ich abgeschlossen habe, den Bildband Iran 1001 Widerspruch bei National Geographic erschien, im Oktober 2017, dass ich danach irgendwie so ein bisschen das Thema jetzt vorerst für mich abgeschlossen hatte. Und dann dachte ich mir, was mache ich als nächstes fotografisch? Und irgendwie kam dann wirklich auf, die deutsche Seite, da habe ich mich noch kaum mit beschäftigt. Und deshalb, Wurzelsuche in dem Sinne. Ja, insofern klar, also Migrationsvorder- oder Hintergrund passt irgendwie schon ganz gut.
Dann sage ich mal ganz kurz, worum es geht. Also es geht ja um diesen Radweg Deutsche Einheit. Der wurde 2015 vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ins Leben gerufen, geplant, eröffnet.
Initiiert, also schon geplant tatsächlich. Der ist zusammengelegt aus verschiedenen schon bestehenden Routen. Also Europa-Route R1, glaube ich, heißt sie, ja. Und also ist aber tatsächlich nochmal eben neu getauft worden. Also der Teil, der ja in Deutschland verläuft, von Bonn nach Berlin, ist dann eben vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ins Leben gerufen worden, um tatsächlich symbolisch die deutsche Einheit nochmal so zu betonen und diese zwei Städte zu verbinden, Ost-West, und das Zusammenwachsen Deutschlands nochmal zu betonen, genau.
Den habe ich ja extra eben noch schnell gemacht, meinen Laptop hier hervorgeholt, um einmal die Städte aufzuzählen, durch die du ja auch gefahren bist. Das sind nämlich ganz schön viele. Ich lese sie einfach mal vor.
Genau.
Ich erwarte nicht, dass du sie auswendig kannst. Bonn, Koblenz, Limburg, Weilburg, Gießen, Marburg, Schwalmstadt, Bad Hersfeld, Rothenburg, Kassel, Hannover-Schmünden, Höxter, Einbeck, Goslar, Blankenburg, Gatersleben, Bernburg, Dessau, Wittenberg, Beelitz, Berlin. von Bonn nach Berlin.
Genau. Und dazu muss ich noch sagen, dass ich teilweise sogar dazwischen noch angehalten habe. Also, weil es sind ja 20 Etappen, die du vorgelesen hast. Und ich bin ja insgesamt 30 Tage unterwegs gewesen, auch symbolisch für die 30-jährige deutsche Einheit. Und insofern 30 Tage. Und ich war fast jeden Tag in einer anderen Stadt. Ich glaube, ich habe irgendwie nur insgesamt zweimal oder dreimal dann wirklich an einem Ort, also habe zwei Nächte an einem Ort verbracht. Sonst bin ich immer weitergefahren. Das heißt, es gibt sogar noch Zwischenstopps zwischen dem, was du gerade vorgelesen hast.
Genau, was ich vorgelesen habe, sind die Etappen, die vorgeschlagen haben, die man fahren kann. Die kann man sich auch einfach runterladen. Komoot
sehe ich gerade.
Das ist die Komoot-Karte da oben. Hashtag Werbung. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie man das im Podcast macht, wenn man das, aber da ich da gerade kein Geld für kriege.
Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung.
Ja. Aber ganz schön, weil eben du die ganzen GPX-Files da runterladen kannst, auch mal eine Etappe fahren kannst.
Und ja, so. Genau.
Das ist ganz schön. Was mir als allererstes aufgefallen ist, und wir springen jetzt schon so ein bisschen hin und her, dass gar nicht so viele der Städte im ehemaligen Osten sind.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und mir, genau, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das liegt schon zum großen Teil daran, dass es eben sich an dieser schon bestehenden Route irgendwie orientiert hat. Ich habe das aber auch schon dem Ministerium, also es ist noch im Prozess, dass ich eine Auswertung an das Ministerium gebe, und das ist definitiv ein Kritikpunkt auch von mir, weil ich natürlich dadurch auch weniger Zeit letztendlich hatte in den neuen Bundesländern. Und Berlin ist ja eh auch nochmal so ein Spezialding, weil Berlin ist ja irgendwie so beides. Das heißt, im Prinzip hatten wir nur Beelitz, Wittenberg, Dessau, Bernburg, Gatersleben, Blankenburg, und Goslar ist ja schon wieder Niedersachsen. Also das war wirklich nicht lang, und ich... Von mir aus fand ich es auch ein bisschen schade, weil ich natürlich am Anfang noch energiegeladener war und dann wirklich am Ende weniger wahrscheinlich aufnahmefähig war und auch noch zusätzlich auch, ich hatte einfach weniger Zeit in den neuen Bundesländern. Das ist ein bisschen schade, deswegen, ja, ist ein bisschen unausgeglichen.
Ja.
Definitiv.
Habe ich auch gedacht.
Ja.
Und weißt du, nach welchen Kriterien die Route gebaut haben?
Nee. Weiß ich nicht, also beziehungsweise jein. Also es geht schon darum, es ist schon touristisch natürlich so, ne? Also es sollen Sehenswürdigkeiten der verschiedenen Regionen besichtigt werden können, historisch wichtige Städten besucht werden können, und die haben teilweise eben mit der deutschen Einheit zu tun. Was ich aber tatsächlich vermisst habe, ist eben, dass man vielleicht ein Stückchen wirklich am grünen Band vielleicht entlang fährt, also wirklich an der ehemaligen Grenze. Und da bin ich wirklich sogar zweimal dann ohne Fahrrad, weil es einfach zeitlich nicht geklappt hätte, zu zwei verschiedenen Grenzmuseen, Gedenkstätten gefahren, dass ich zumindest da nochmal fotografieren konnte und mich ein bisschen weiterbilden konnte und Eindruck bekommen habe. Das ist nicht mit in der Route eingebaut, und ich weiß nicht genau warum. Also es hätte ja auch durch Thüringen zum Beispiel auch gehen können irgendwie, ne? So ist es jetzt Sachsen-Anhalt und Brandenburg und dann halt Berlin, Ost-Berlin, wie auch immer. Eigentlich ja nur West-Berlin, weil ich bin... Ach nee. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja durchs Brandenburger Tor im Prinzip durch. Also dann war es auch wieder Ost. Aber,
aber aus dem Westen,
aber aus dem Westen rein, gekommen, ne? Bin ich. Genau. Ich bin aus dem Westen
Potsdam
gekommen.
Potsdam vorher gewesen, das
genau.
Habe ich nämlich noch gesehen.
Ja.
Und dann nach Berlin rein.
Ja, genau.
Ja, total spannend. Ist mir sofort aufgefallen, auch tatsächlich, nachdem ich mir dein Videotagebuch angeguckt habe.
Ja.
Und da nämlich auch gemerkt habe, dass am Ende, wo ich dachte, oh, jetzt wird es spannend,
ja.
Was sagt sie eigentlich? Weil ich bin auch schon in den neuen Bundesländern unterwegs gewesen, und
ja.
Das ist schon anders. Also
ja.
Ne, ich habe Freunde in Leipzig und Dresden, da sind wir viel, da ist so eine große Ultraszene, ich mag das da total gerne, es ist wunderschön zum Fahrradfahren, und ein Radweg Deutsche Einheit könnte tatsächlich auch einfach mal die schönen Seiten der neuen Bundesländer mit reinnehmen.
Hat es tatsächlich auch. Also ich muss wirklich sagen, alle Städte und Orte, die ich da besucht habe, waren schön und waren sehr interessant, und würde ich auch meinen Freunden oder allen Menschen, die das so hören, empfehlen, fahrt dahin, weil es ist wirklich schön. Und ich hatte wahnsinnig tolle Gastgeber. Dazu erzähle ich wahrscheinlich auch gleich nochmal mehr. Gastgeberinnen, Gastgeber. Und ja, es ist tatsächlich, ich finde es auch letztendlich schade, dass ich weniger Zeit dort hatte. Und im Nachhinein, ich hätte es vielleicht einfach anders planen können, dass ich die erste, also in den alten Bundesländern schneller gefahren wäre, vielleicht weniger gestoppt hätte und dann in den neuen Bundesländern länger einfach mehr Zeit genommen hätte, dass es ausgeglichener gewesen wäre, definitiv, ja.
Ja, interessant. Ja, sag ich, du hast alle Zeit der Welt gehabt, so im Vergleich zu den Zeitkontingenten, die wir hier normalerweise im Podcast besprechen. Und es wurde doch knapp.
Ja, es wurde so, definitiv sehr knapp. Also Zeitmanagement, da war wirklich sehr große Herausforderung.
Ja, vielleicht kannst du ja vorschlagen, dass es so einen extra Loop gibt oder so, dass man den oder den einfach erweitert.
Ja, ich würde ihn, genau, also ich würde vielleicht wirklich sagen, noch irgendwie doch noch durch ein Bundesland mehr, ein neues Bundesland mehr. Gut, wobei, das ist mir nämlich auch beim drüber nachdenken und drüber sprechen aufgefallen, es gibt natürlich auch mehr alte Bundesländer als neue. Und deswegen ist dann auch wieder die Frage, was ist jetzt fair irgendwie? So, keine Ahnung.
Ja.
Also wenn das sozusagen dieser Weg Deutschland widerspiegeln soll, dann ist es ja vom Verhältnis natürlich gerechter, in Anführungsstrichen, wenn man sagt, durch die alten Bundesländer geht der Weg länger als durch die neuen. Ja. So. Aber auch, naja, das ist Ansichtssache.
Ich denke ja, man kann da die Leute nicht oft genug hinschicken.
Stimmt, ja.
Besonders auf dem Rad.
Ja.
Also so sind einfach meine Erlebnisse da, sind so schön gewesen. Nicht überall natürlich, aber es gibt schon so schöne Ecken.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, jetzt haben wir schon über diesen Weg gesprochen. Es geht eigentlich darum, dass du dir überlegt hast, dass du Menschen entlang dieses Radweges interviewen möchtest und eben auch gerade zum Jubiläum, zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls, da junge Menschen, die davor, junge Menschen, die quasi nach Mauerfall geboren wurden, sind, die das nicht mehr miterlebt haben, die ungefähr in der Zeit schon alt genug waren, um das mitzuerleben, und dann auch ältere Menschen, die viel Zeit vor dem Mauerfall erlebt haben. Mhm. So, und ja, vielleicht erzähl doch mal ein bisschen, wie du da überhaupt drauf gekommen bist.
Das Projekt an sich zu machen, also das Projekt war tatsächlich irgendwie eine Verbindung von einerseits meinem Hobby und sehr beliebte Freizeitbeschäftigung von mir, Fahrradfahren, und dann meinem Beruf nachgehen, aber in einem persönlichen Fotoprojekt. Und tatsächlich das Land, in dem ich geboren bin und aufgewachsen bin, besser kennenzulernen und auch tatsächlich vor dem Hintergrund von politischen Entwicklungen der letzten Jahre, ich sage es jetzt mal tatsächlich einfach so, also hohe Wahlergebnisse für die AfD, dass ich mich irgendwie frage, was ist irgendwie los in diesem Land? Es ist ja auch nicht nur in den neuen Bundesländern, dass die AfD irgendwie gewählt wird, viel. Und ja, das hat mich irgendwie so bewegt, zu sagen, hey, ich möchte das irgendwie erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich das gemacht. Und ich habe von diesem Radweg erfahren vor 2 Jahren, ganz zufällig, weil ich ein Plakat gesehen habe in Berlin vor dem Bundesministerium und für diesen Radweg, und dachte mir, ah, das klingt interessant. Und das könnte man doch ganz gut so als Rahmen nehmen, um ein bisschen das eigene Land zu erkunden. Weil ich hätte natürlich auch das grüne Band entlang fahren können. Oder ich hätte einfach so sagen können, ich fahre durch alle 16 Bundesländer. Aber irgendwie fand ich das einen schönen Rahmen. Ich fand es kilometermäßig gut machbar für mich als wirklich nur Freizeitradlerin. Und insofern, ja, in 30 Tagen auch gut machbar. Wenn man eben Zeit fürs Interviewen und Fotografieren natürlich auch noch mit einrechnen muss.
Wie sah da so dein typischer Tag aus?
Tatsächlich so, dass ich meistens erst morgens das Interview mit den Personen gemacht habe, wenn es denn ging und die nicht arbeiten mussten. Das heißt, ich bin aber auch wirklich erst so am Vormittag oder sogar mittags erst losgefahren, weil ich dann nämlich auch noch erstmal ein Videotagebuch gemacht habe. Das war eben meine Abmachung mit dem Verkehrsministerium, dass die ein tägliches Tagebuch haben von meiner Reise. Und insofern habe ich da schon, bin ich wirklich erst meistens zur Mittagszeit losgefahren. Also was ja auch echt eigentlich gar nicht so ratenswert ist im Sommer, so bei der Hitze teilweise. Und dann bin ich meistens ja irgendwann mit ständig anhalten, Fotos machen, erst am späten Nachmittag oder Abend teilweise wieder angekommen, dann oft meine Gastgeber oder Gastgeberinnen dann erst abends getroffen und dann meistens einfach so erstmal ein Vorgespräch gehabt und wirklich auch versucht, den Ort dann natürlich mal mir anzuschauen. Wenn ich gecampt habe, dann bin ich da angekommen, habe mein Zelt aufgebaut, habe auch so Dinge wie Essen einkaufen, Essen machen, Wäsche waschen per Hand und aufhängen und mein Fahrrad pflegen. Also das frisst ja auch echt viel Zeit. Und insofern, ja, der Tag war irgendwie voll. Und also klar, hätte ich noch schneller radeln können, hätte ich mehr Zeit gehabt. Aber da bin ich dann doch auch einfach an die Grenzen geraten meiner Fitness.
Ja, du bist ja auf einem ganz normalen Tourenfahrrad gefahren.
Ja.
Mit zwei Gepäcktaschen, vorne eine Lenkertasche, habe ich gesehen.
Mm, genau.
Ja.
Und halt tatsächlich Isomatte, Zelt und Regensachen habe ich halt meistens einfach in so eine, ich weiß nicht, Schleichwerbung, Ikea-Tasche halt einfach oben drauf gepackt. Alles, was nass werden durfte sozusagen, habe ich einfach in diese Tasche, weil das einfacher war, als wenn man das so lose festgeschnallt hätte. Genau. Also das war mein Gepäck und es war für mich dann schon am Anfang relativ schwer.
Weißt du, was dein Fahrrad gewogen hat?
Nein, das haben mich schon jetzt einige gefragt und ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, was so ein normales, ich weiß nicht, wie viel so eine Tabaktasche wiegt. Vielleicht so, ich weiß es nicht, insgesamt 20 oder so?
Wahrscheinlich
kommt das
mehr.
Hin? Mehr? 30? Mhm. Echt?
Ja, wenn du hast ja ein relativ normales Tourenrad, allein die wiegen schon so.
Ach so, mit Fahrrad zusammen.
Genau, genau, mit Fahrrad, ja. Genau.
Ja.
Wir sprechen immer so vom Gewicht, dann nehmen wir das Fahrrad mit rein.
Okay.
Also ich sag jetzt wir.
Ja, ich verstehe, klar.
Die Menschen, gut. Viele von denen, die diesen Podcast hören, ich höre ja noch mehr, aber nur mal so als Vergleich,
ja.
Beim Transcontinental Race bin ich mit ungefähr 15 Kilo gefahren und das war Fahrrad und Tasche. Ne?
Ja, okay, das ist wirklich wenig.
Ja, das ist wahrscheinlich halb so viel wie das, was du hattest. Weil allein so ein Fahrrad wiegt dann eine ganze Menge. Dann hattest du gesehen, ich habe gesehen, große Taschen links, rechts, du hast noch eine Kameraausrüstung und so dabei.
Das stimmt, klar.
Kocher und so weiter.
Genau, alles, ja, ja. Also tatsächlich alles irgendwie so, dass man autark sein konnte.
Genau, und da kommst du ganz schnell in die
30, Richtung. Ja?
Ja.
Okay, ja, ich glaube, das hatte auch irgendwer anderes mal geschätzt. Ja, kann gut
sein. Ich habe es gesehen,
du hast
die Inhalte der Tasche nicht gesehen, habe ich ungefähr gesehen, was du da hattest.
Mhm.
Ja, und dann kannst du dir auch denken, dass ich natürlich auch ein bisschen dann schneller unterwegs gewesen bin als du. Mhm. Ist ja völlig normal. Mhm. Ne? Also auch bewusst natürlich schneller, das war ja ein Rennen. Mhm. Aber auch eben nicht so viel Masse fortbewegen musste, auf jeden
ja.
Fall. So. Wir nehmen ja auch gerne Fotoausrüstung mit oder beziehungsweise eine kleine Knipse auf dem Rennen oder benutzen unser Handy. Es gibt auch, vor dir war Bengt Stiller da und oder ich war bei ihm. Der ist auch Fotograf, aber auch der reduziert natürlich total auf Touren beziehungsweise Rennen ist er ja gefahren und macht quasi so. Ich würde sagen, er ist im Rennen dann 50% Racer und 50% Fotografin. Bei dir würde ich jetzt sagen, du warst in erster Linie als Fotografin, aber auf Rädern unterwegs.
Ja, so rum, auf jeden Fall.
So, ne? Und ich bin in erster Linie im Race und mache halt nebenbei irgendwie Bilder,
wenn ich
hinkriege.
Ja, genau.
So,
genau.
So die. Ja. Und da würde mich interessieren, was du dann mitgenommen hast.
Ich hatte echt, mir ist eingefallen, ich hatte nämlich hinten in dieser Ikea-Tasche auch ein mini kleines Stativ, hatte dann so einen Kugelkopf, den ich gleichzeitig auch vorne so am Lenker mit so einer Klemme, mit so einem Magic, Clamp, an meinem Lenker festgemacht habe und auch da war so eine Handyhalterung dran, da konnte ich dann eben mein Smartphone dann auch irgendwie noch zusätzlich benutzen, das war ganz praktisch. Und das war sozusagen das Zeug für die Kamera. Und die Kamera an sich, das ist halt eine, ich weiß nicht, ob ich die Marke nennen darf, oder? Eine Systemkamera Fuji X-T3 mit einem 24-70er 2.8, also so ein, ja, Weitwinkelwissen, leicht Tele-Zoom, und ein 50er 1.4, also das heißt für, ja, vielleicht für Porträtgeschichten und auch einfach, wenn die Lichtsituation schwierig war, dass ich da auch ein lichtstärkeres hatte. Genau, also die zwei Objektive, eine Kamera, natürlich Ersatzakkus, Speicherkarten, und dann alles, was natürlich so dazugehört, ne? Festplatte, Kartenleser, Laptop hatte ich nicht dabei. Da musste ich dann tatsächlich immer bei meinen Gastgebern fragen, ob ich mal zwischenspeichern darf und so. Und ich habe dann tatsächlich die Bildauswahlen, wenn ich es dann zwischendrin für Instagram und so weiter geteilt habe, dann habe ich es tatsächlich an der Kamera durchgeschaut und die dann wirklich direkt aufs Handy übertragen. Also es war auch sehr minimalistisches Arbeiten, sehr ungewohnt. Habe ich vorher noch nie so gemacht. Also sonst lade ich sie mir halt auf den Computer, dann gucke ich sie mir alle genau an. Und also insofern, ja, es war auf jeden Fall so quick and dirty Arbeiten.
Ja, ja, willkommen im in unserem Leben, wo alles schnell gehen muss.
Ja, wo alles schnell gehen muss, genau. So. Genau, und das, weil du ja auch gefragt hast, war mein Tagesablauf, das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil abends habe ich wirklich meistens lange mit den Gastgeberinnen zusammengesessen und dann bin ich ja vielleicht so um 11 oder so ins Bett gekommen und habe dann eigentlich noch mindestens eine Stunde wirklich Bilder durchgeguckt und mir sind wirklich die Augen zugefallen, so im Bett. Ich war einfach müde und fertig und dann immer noch so, okay, für morgen, für die Posts muss ich noch Bilder raussuchen. Es war schon echt, es war krass, aber auch mega, mega tolle Erfahrung.
Ja. Hattest du nur dem Ministerium gegenüber eine Verpflichtung oder auch noch anderen?
Ich habe mit Globetrotter auch eine Kooperation, also die haben mich mit Equipment teilweise unterstützt und bei denen wird es jetzt auch jetzt in diesen Wochen dann so eine Art Rückblick zur Tour geben. Also genau, da gibt es auch auf Instagram oder generell Social Media was. Also mit den beiden bin ich quasi, die haben das Projekt begleitet.
Du hast in deinem Exposé, das ich ja auch gelesen habe, viele Fragen aufgeworfen. Ich lese mal ein paar vor. Empfinden die Menschen die innerdeutsche Einheit als geglückt? Sehen sie sich als ein Volk? Nimmt sich der die Einzelne als dazugehörig wahr? Wo sehen sie Herausforderungen und Wachstumspotenziale? Gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West? Wie wird die Zeit der Wende erinnert? Welche Antworten hast du gefunden?
Ich bin tatsächlich gerade noch in der Auswertung der Interviews, die teilweise auch sehr intensiv und sehr lang waren. Insofern fällt es mir schwer, da jetzt so schon konkrete und abgeschlossene Antworten drauf zu finden. Und vielleicht werde ich auch nicht alle beantworten können von diesen Fragen. Ich muss aber sagen, dass ich schon, also der Grund, also der Kanon, würde ich jetzt mal sagen, war eigentlich doch sehr positiv. So dass entweder gesagt wurde, ja, das ist gerade noch nicht so eine Einheit, aber es ist irgendwie auf dem Weg und es ist nur eine Frage der Zeit. Das haben wirklich viele gesagt. Ich hatte aber auch Stimmen, wo eine mir gesagt hat, dass sie zum Beispiel nie in die neuen Bundesländer fahren würde mit ihrem Freund, der dunkelhäutig ist. Und da hätte sie Angst, dass dem was passiert. Also das war, so würde ich mal sagen, so die auch eine der negativeren Aussagen und durchaus ja auch verständlich, finde ich. Ja, ansonsten fand ich es sehr interessant, dass es sehr unterschiedlich war, jetzt zum Beispiel einige Menschen, die ich in den alten Bundesländern getroffen habe und sogar sehr, sehr weit westlich, also Limburg und da, oder nee, Quatsch, Nassau war es. Da war die Person, die ich interviewt habe, kam aus dieser Gegend, hatte aber vor der Wende oder zur Zeit der DDR Connections in die neuen Bundesländer, ich glaube sogar nach Berlin. aus Berlin und die, für die war das, hat sich total viel natürlich geändert durch den Mauerfall, durch die deutsche Einheit, dass sie halt ihre Freunde, die sie dort hatte, einfach viel leichter sehen konnte. Und die hat zum Beispiel auch erzählt, dass sich so die Dynamik der Freundschaft sogar irgendwie geändert hat, weil zur Zeit der DDR war es ja wirklich so, dass naja, oft die Freunde aus Ost-Berlin dann, dass sie denen dann irgendwie was mitgebracht hat oder so, oder dass sie dann irgendwas bei ihr quasi bestellt haben. Und sie meinte, es hatte so eine gewisse Ungleichheit. Und als dann, nachdem die Wende kam, war das irgendwie so komisch, meinte sie erstmal, weil dann waren ja irgendwie so beide gleich, in Anführungsstrichen. Und da meinte sie, mussten sich beide irgendwie auch so dran gewöhnen, dass es nicht mehr diese komische Geber- und Nehmerrolle irgendwie gab, die ja auch eigentlich absurd ist. Ne? Also sowas. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, für die war das voll das wichtige und große Thema. Und die war sehr emotional, als sie sich daran erinnert hat. Und dann gab es aber auch wieder Leute, die im gleichen Alter waren und für die das jetzt nicht so wahnsinnig viele Veränderungen hervorgebracht hat. Und dann gab es ein Liebespaar, ein deutsch-deutsches, wo das natürlich sehr großes Thema ist. Das ist irgendwie total schwer. Jetzt habe ich keine der Fragen beantwortet, aber es ist echt. Wie gesagt, ich glaube, sonst das ist so ein Ding, wo viele sagen, die optimistisch schauen, sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und die junge Generation tangiert das gar nicht mehr so, sagen die. Aber, naja, es gibt ja, ich glaube natürlich, es ist ja auch nicht hundertprozentig repräsentativ, weil ich habe jetzt vielleicht 16 Leute oder so, 16 verschiedene Interviews gemacht und es waren viele Couchsurfer dabei, wo ich auch sagen würde, das ist auch eine gewisse Blase vielleicht, das sind weltoffene, interessierte Menschen. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, das steht repräsentativ für Deutschland. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum. Vielleicht ist es auch schön, einfach irgendwie, dass man doch so viele positive Menschen getroffen hat und dass man sowas vielleicht einfach voranbringen muss. Würde ich sagen, ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du die ausgewählt hast. Weil du hast ja im Vorwege schon recherchiert und dir da einen Plan gemacht.
Ja, also ich habe die, ja, wobei jein, also ich habe tatsächlich ein paar vorher recherchiert. Das waren eher Menschen, die zur Zeit der Wende schon erwachsen waren, von denen ich so ein bisschen was Geschichtliches irgendwie und Vergangenheit erfahren wollte. Und dann habe ich aber tatsächlich auch relativ viele Zufallsbegegnungen gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so, das ist auch ein bisschen so mein Stil, dass ich irgendwie gucke, was kommt so auf mich zu. Genau, und da waren dann viele Couchsurfer dabei, die mich tatsächlich eingeladen haben, wo ich dann auch so ein bisschen gedacht habe, okay, mal sehen, was so kommt, wen ich so treffe, was die so zu erzählen haben. Und ich habe mich auch teilweise dann in eine Kneipe gesetzt und irgendwie geguckt, was so passiert und wen ich da so treffe. Aber ich habe im Prinzip, es war auch irgendwie so ein Experiment, so zu sehen, wen treffe ich eigentlich und was haben diese zu erzählen. Deswegen ist es nicht unbedingt repräsentativ. Ja. Genau.
Ich finde das auch ganz schön, dass du eben gesagt hast, man könnte jetzt ja sagen, ja, du bist gar nicht in die richtig leidenden Familien, ich weiß es nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, reingegangen, aber war es jetzt nicht unbedingt da, wo jemand ist, der vielleicht verloren hat, so oder da. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch mal überlegen, ob man da immer sein muss. Und du hast eben gesagt, es ist auch schön, das Positive und das Weltoffene darzustellen, dass es dort eben auch gibt. Jetzt sage ich dort und wir wissen beide, im Grunde war ein Drittel des Weges ja in den neuen Bundesländern nur. Ich merke gerade, wie ich das irgendwie als so eine Art Expedition interpretiere, was es ja überhaupt nicht war.
Klingt,
aber man rutscht so da so rein.
Ja,
ne?
Ich weiß,
du sagst irgendwie, Einheit irgendwo, ne? Oder der Radweg Deutsche Einheit. Und automatisch denkt man, oh Gott, was gräbst du da alles aus? Ja, auch merkwürdig, dass wir da
gleich eigentlich so. Ja, stimmt, dass man so denkt. Ne? Ich finde es auch krass, weil ich hatte irgendwie so, ja, so eine Art Fettnäpfchen-Moment, aber eigentlich war es wirklich nicht so gemeint. Da war ich in Bad Harzburg, was ja noch in Niedersachsen ist, aber wirklich sehr nah an der ehemaligen Grenze. Und da bin ich dann mit dem Gastgeber unterwegs gewesen und habe dann irgendwie, genau, bin mit dem nämlich zu einer zu einer Gedenkstätte gefahren, Grenzmuseum. Und dann meinte ich so, ah ja, okay, ja, jetzt sind wir ja drüben, ne, weil da sind wir dann halt nach Sachsen-Anhalt. Und dann hat er gesagt, oh, das darfst du aber nicht sagen. Und dann aber ich meinte das tatsächlich in dem Moment so, weil ich ja natürlich bei meiner Radtour immer so entgegengefiebert habe, wann komme ich denn jetzt endlich zur ehemaligen innerdeutschen Grenze, dass ich dann halt meinte, ja, jetzt bin ich einfach über die Grenze rüber. Aber in dem Fall hörte sich es für ihn halt in seinen Ohren immer noch so an, Alarmglocken, so, okay, ja, drüben, ne, also so von wegen Osten und jetzt drüben in der, ja, dann DDR. Das hat ihn wohl da sehr dran erinnert. Er meinte so, ja, nee, das sollte ich auf jeden Fall dann auch nicht sagen, wenn ich dann in Sachsen-Anhalt bin. Ich habe dann auch wirklich sehr versucht, da mich sehr bewusst auszudrücken. So.
Ja, aber da merkt man, wie präsent das noch ist. Mhm. Dann doch noch. Mhm. Ne? Oder auch, ja.
Und dass man ja einfach, also weil ich hatte es in dem Moment wirklich, also wirklich, ich habe tatsächlich gar nicht so daran gedacht. Ich meinte ja wirklich so, über die Grenze, jetzt bin ich quasi, ja, bin ich da. Und eigentlich, ja, hat es ja eigentlich keine große Bedeutung, ne? Aber für dieses Projekt dann ja irgendwie schon, weil ich wollte das ja auch vergleichen. Ja.
Hast du eine Veränderung gespürt, so entlang des Weges?
Nicht unbedingt so direkt. Also ich muss sagen, dass die Radwege generell so im Harzgebiet teilweise schwierig waren. Also natürlich auch sowieso für mich als Nicht-Leistungssportlerin teilweise dann wirklich so lose, also Schotterwege, wirklich auch schon teilweise ziemlich starke Steigungen. Und ich hatte so den Eindruck, so östliches Niedersachsen und auch Teile von den Radwegen in Sachsen-Anhalt waren schon ein bisschen schwierig. Aber dann zum Beispiel Brandenburg wirklich butterweiche, also glatte Asphaltstrecken. Also insofern von den Radwegen eventuell. Und Menschen, also die ich getroffen habe, eigentlich nicht wirklich. Ich weiß nicht so genau. Also es ist echt so ein bisschen gewagt. Ich hatte vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass wenn ich so über Land gefahren bin und so durch Dörfer, dass vielleicht Menschen, die ich da dann so einfach nur im Vorbeifahren so gesehen habe, ich habe einfach immer alle gegrüßt. Und der Moment, bevor ich gegrüßt habe, da hatte ich immer so das Gefühl, ich habe teilweise so einen skeptischeren Blick bei den Menschen, also sehe einen skeptischeren Blick in deren Gesicht. Aber in dem Moment, wo ich die angelächelt und Hallo gesagt habe, da kam immer irgendwie so ein offenes Lächeln und ein Hallo zurück. Also insofern, weiß nicht, vielleicht ist es auch mehr so dieses, dass man jetzt so klischeemäßig sagt, im Norden sind die Leute irgendwie reservierter und verschlossener als im Süden. Genauso wie man irgendwie sagt, dass die Rheinländer sind irgendwie offener. Also deswegen, ich weiß nicht, ob man das dann so darauf zurückführen kann unbedingt. Aber so, ja, ich habe ein paar Wahlplakate, die irgendwie noch hingen von der letzten Wahl da gesehen und da, ja, NPD, AfD-Plakate, wo mir so ein bisschen sich der Magen umgedreht hat. Aber wirklich Menschen, ich habe keine feindseligen Menschen getroffen und ich habe mich auch nicht irgendwie gefährdet gefühlt oder so.
Ja. Und bei dir selber? so im Laufe der 30 Tage.
Wie meinst du?
Ob du bei dir selber eine Veränderung festgestellt hast, ja.
In Bezug jetzt, also egal auf was bezogen?
Du hast in deinem Exposé auch geschrieben, dass du dich selbst hinterfragst,
so,
aber
ja,
so ein bisschen Selbstreflexion und das ist ja auch ganz typisch. Also wenn man 30 Tage auf dem Rad sitzt und doch dann auch Zeit mit sich selber verbringt und Strecken abreißt, dann verändern sich schon auch Dinge.
Ja, ja, total. Also ich hatte jetzt erst gedacht, du meinst auch tatsächlich so vielleicht mit der Wahrnehmung von jetzt gerade Thema Deutsche Einheit oder so. Weil,
ja, kann zum Beispiel aber auch sein, ne?
Aber eher genau, also so jetzt persönliche Veränderungen definitiv irgendwie so dieses ganze, ja, man sieht irgendwie alles relativer und man braucht viel weniger, als man denkt und ich hatte immer noch ein paar Teile zu viel dabei im Prinzip. Und Veränderung, ja, also einfach, dass man, auf jeden Fall, dass man wirklich weniger braucht, als man denkt. Und dass wirklich es so wahnsinnig tolle, nette, offene, gastfreundliche Menschen gibt und wirklich überall auf der Strecke. Das eigentlich, würde ich sagen, habe ich irgendwie so wahrgenommen und das hat mich wirklich irgendwie krass, doch irgendwie so ein bisschen überrascht und also auch nicht nur die Menschen, die mich aufgenommen haben, sondern auch so auf der Straße, dass alle irgendwie Radfahrern gegenüber total hilfsbereit und offen und freundlich gegenüber waren. Ich hatte eine Situation, wo ich nämlich in Schwalmstadt war und da gab es nur ein Hotel irgendwie und das war schon voll, als ich angekommen bin. Und dann hat mir die Hotelbesitzerin einfach angeboten, bei ihr im Garten zu zelten. Und das waren irgendwie solche Sachen. Also hat die mir einfach den Schlüssel da gegeben für ihren Innenhof. Und meinte, ja, soll ich irgendwie meinen Perso da lassen oder so? Nee, das passt schon, ich vertraue ihnen da. Also solche Geschichten irgendwie, ganz viel so Sachen, wo man denkt, ja, das... Alle reden immer davon, so oh, die Deutschen sind so nicht so gastfreundlich oder so verschlossen, aber es gibt wirklich sehr viele, die so sind und sehr hilfsbereit. Ja, das habe ich vielleicht als Veränderung wahrgenommen, dass man ja. Mein Blick hat sich vielleicht geändert, ja.
Ist da viel los auf dem Radweg? Also hast du viele andere Fahrradfahrerinnen getroffen?
Am Anfang ja. Tatsächlich so, ja, also Rhein entlang, also eigentlich so ziemlich lang entlang der Flüsse, doch schon recht viel. War ja auch gerade Ferienzeit, war noch Ferienzeit. Und dann aber streckenweise tatsächlich, in Sachsen-Anhalt habe ich die wenigsten Leute getroffen. Genau, bin ich teilweise wirklich... Stunden gefahren und habe zumindest keine anderen Tourenfahrerinnen dann getroffen. Ja.
Es mag ja daran liegen, dass auf den anderen Strecken noch andere Radwege parallel laufen, also quasi der Radweg auch Teil des Europaradweges
ist
und so weiter. Ja. Weiß man da, wie viele fahren, den Radweg Deutsche Einheit?
Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Also ich hatte damals, als ich den vorbereitet habe, habe ich geguckt, zum Beispiel auf Instagram oder so generell schon darüber geschrieben wurde und ich habe sehr, sehr wenig gefunden. Ich glaube, es gab irgendwie einen, der den auch, als ich das nachgeguckt habe, einen, der das auch gemacht hatte. Und ich glaube, der ist nicht so besonders bekannt irgendwie.
Ich hatte von dem auch noch nichts gehört. Deswegen. Und wir sind, also um da mal einzuhaken, entlang der Grenze, der ehemaligen Grenze, da gibt es zum Beispiel ein Rennen. Das
Echt?
Heißt Grenzstein Trophy.
Oh, cool.
Und das ist aber ziemlich hart, weil da sind diese Plattenwege
Ja.
Und es ist, wird halt nicht mehr wirklich instand gehalten. Das heißt, du kannst dann mit dem Mountainbike nur fahren.
Mhm.
Und du hast, also du hast keine Fahrradwege, das ist eher, hat halt eher Offroad-Charakter. Und dann diese Plattwege, auf denen du dann stundenlang fährst. Und du hast keine Versorgung, weil da direkt auf der Grenze natürlich keine Dörfer oder so sind. Oder in seltenen Fällen schon, aber meistens nicht. Das heißt, du musst, das ist so die große Herausforderung in diesem Rennen, dass du eben gucken musst und dann richtig Schlenker fahren musst, um Wasser zu bekommen und so weiter.
Ja.
Genau. Und das Rennen ist natürlich aber so, dass du natürlich genau den Track auch fahren musst. Ne? Du musst dann also wieder da zurück hin und dann weiter.
Mhm. Und wie lang ist sozusagen, also wie schnell war der oder die Schnellste?
Oder überfragst du mich gerade?
Ja.
Da.
Aber nur so grob über, also jetzt einfach nur mal so.
Ich weiß es gar nicht.
Bin ich irgendwie,
die ist lang.
Gar nicht. Ja.
Ja, ja. Müsste ich mal rausfinden. Bestimmt. Ich habe da, ja.
Ja, also
bestimmt kriege
ja
ich, sobald ja der Podcast raus ist. Also ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand einen Link schickt. Wir haben auch schon ein paar Mal überlegt, die mitzufahren.
Ja.
Die war nur bislang immer außerhalb der Sommerferien und mit Kindern ist das dann ein bisschen schwierig.
Mhm.
Einfach mal, und ich glaube, du brauchst schon 2 Wochen oder so dafür, wenn du schnell bist.
Also selbst dann?
Ja, ich glaube, ich meine mich gerade zu erinnern, dass ich geguckt habe und das war einfach so für außerhalb der Schulferien zu lang, das zu machen.
Aber spannend.
Aber genau, die gibt es auf jeden Fall und die soll also landschaftlich auch der Hammer sein.
Aber das ist jetzt nicht irgendwie, weil das grüne Band ist ja auch entlang der Grenze, das ist ja dann noch was anderes, oder wie?
Das grüne Band, da haben die ja die Fahrradwege auch
aufgebaut. Ach so, ja, da gibt es die, genau, stimmt. Genau, da gibt es ja einen Wander- und einen Radweg, glaube ich. Wanderradweg, wie auch immer.
Ja.
Also, ja.
Ich weiß nicht, ob es das komplett entlang, ich glaube, in bestimmten Gebieten gibt es das. Das müssen wir auch nochmal rausfinden. Super spannend. Also ich finde das überhaupt alles total interessant. Eben, wir sind auch damals mal bei einer Testtour von Chemnitz aus über den Harz bis Göttingen gefahren.
Ja.
Und da sind wir zum Beispiel durch leere Dörfer. Und ich habe einen ähnlichen Eindruck wie du gehabt bei den Menschen teilweise. So.
Mhm.
Und das war schon, also schon manchmal so ein bisschen drückend. So.
Ja, ich finde es total spannend, aber zum Beispiel, weil dieses, ich habe ja gesagt, so erstmal das Skeptische und dann aber irgendwie doch irgendwie so offen und sehr herzlich. Und ich hatte das auch tatsächlich so, dass ich in der Nähe von Wittenberg bei einer Gastgeberin untergekommen bin und die war auch nur auf Zwischenstation da in ihrem ehemaligen Heimatort und ihr Vater war da also auch in diesem Haus mit und als ich angekommen bin, stand der Vater da so draußen und ich kam halt mit meinem ganzen gepackten Fahrrad an in einem ziemlichen, eher dörflichen, also es war ein kleiner Ort wirklich ich habe halt erst gemerkt, er hat mich erstmal total skeptisch angeguckt und dann habe ich gesagt, ja hier, ich möchte habe dann den Namen gesagt und dann war er auch erstmal, glaube ich, skeptisch und dann, das war total lustig, weil sie hat mich dann ganz herzlich aufgenommen und dann haben wir später zusammen Abend gegessen mit noch einem Freund von ihr und mit ihrem Vater dann und da ist er so lustig, weil der hat dann auf einmal, der war so ganz interessiert dann auf einmal. Und für ihn war das auch, glaube ich, ein bisschen so eine andere Welt, dann, dass jemand wirklich so eine Radtour macht und irgendwie auch über dieses Thema irgendwie sich unterhalten will. Und das war so richtig lustig, wie er immer mehr und immer mehr dann so einfach auch so sich auch geöffnet hat. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht, genau, das hatte mir auch ein Mutter und Tochter, hat mir das auch erzählt, in den, oh Gott, wo war das? Also war auf jeden Fall auch in einem neuen Bundesländer. Die hatten gesagt, ja, dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, dass einige Ostdeutsche skeptischer vielleicht sind, weil sie nach der Wende ja teilweise auch ganz schön übers Ohr gehauen wurden von einigen Westdeutschen, so dass die dann da irgendwie gekommen sind und haben einfach alles irgendwie übernommen und geregelt und so. Mhm. Und dass da irgendwie so diese, dann kamen ja auch irgendwie viele, weiß nicht, irgendwelche Vertreter, die einem dies und das und keine Ahnung andrehen wollten, eine Satellitenschüssel und alles Mögliche. Und dass da, dass sich dadurch, meinten die beiden, irgendwie so eine gewisse Skepsis vielleicht entwickelt hat. Das finde ich auch, kann ja sein, weiß ich nicht.
Also man muss ja, auch sagen, da sind ja auch richtig schlimme Dinge passiert.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber das ganze Versicherungswesen wurde einfach für einen Spottpreis aufgekauft von westdeutschen Firmen und da gab es auch viel mehr in die Richtung.
Ja, und ich glaube, das ist dann einfach so diese Enttäuschung, so diese erste Euphorie, die es gab und dann aber eigentlich auch so, oh Gott, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass uns irgendwie hier niemand auch irgendwie übers Ohr haut und ja, weiß ich nicht. Also deswegen, es kann ja sein, dass es daher kommt, weiß ich nicht.
Ja, ist ja auch, also das ist ja wirklich auch nur in diesen auf Dörfern, ne? So, sonst ist es ja auch so ein bisschen anders. Also ja, wie gesagt, ich bin
eben
auch sehr
klar,
gerne in Leipzig.
Ja, Städte Stadt und Land ist eh immer noch ein Unterschied. Genau. Und das ist halt auch, es haben auch viele gesagt von meinen Interviewpartnerinnen, also das. Das ist ja nicht nur immer so dieses Ost-West-Gefälle oder wie auch immer man das nennen soll. Also dass es ja nicht, dass es einfach auch regionale Unterschiede zwischen Nord und Süd gibt. Und also das ist nicht, das ist gar nicht mehr unbedingt so dieses Thema ist, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr so betonen soll. Ne? Mhm. Und das ist dann, habe ich aber auch wieder so reflektiert und gedacht, so ja Mensch, aber ich mache jetzt gerade so ein Projekt und damit. Da betone ich das ja sozusagen schon wieder so Ost-West. So, ne? Vielleicht hätte ich auch einfach so sagen sollen, okay, was ist los in Deutschland, so, ne? Aber das ist ja auch alles ein, ja, ich weiß nicht, so dieses ganze Projekt ist auch für mich ein bisschen einfach Lernen, glaube ich. Lernen über das Leben und die Welt, ja.
Eine Stimme, die ich mir noch notiert habe, die du eingefangen hast, während der Tour war, es wurde verpasst, die positiven Dinge aus der DDR zu integrieren.
Ja, also zum Beispiel Kinderbetreuung. Also so, dass da halt viel, also dass es einfach viel leichter war, auch zum Beispiel für Frauen dann ins Arbeitsleben wieder reinzukommen. Oder also da hätte man tatsächlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das war, aber das war einfach wohl besser geregelt. Und ja, es war halt generell, glaube ich, einfach mehr geregelt, so dass man es vielleicht eigentlich leichter hatte, aber so, da, es hat ja auch wieder Vor- und Nachteile, weil alles vorgegeben war, hatte man vielleicht auch weniger Freiheiten. Aber ich glaube, also das haben auch einige gesagt in den neuen Bundesländern, dass sie danach vielleicht dann aber auch ein bisschen verloren waren, so. Weil dann, ja, dass dann nicht mehr alles vorgegeben war und dann auf einmal das alles so, ja, diese ganze Struktur, in der man irgendwie vielleicht aufgewachsen ist und sich dran gewöhnt hat und in der man vielleicht ja auch so ganz gut leben konnte. Es war ja nicht so, dass irgendwie die Leute auf der Straße gehungert haben oder weiß ich nicht. Es gab ja auch, man konnte ja theoretisch noch ein einigermaßen normales Leben führen. Dass das dann auf einmal, diese Struktur komplett weg war und aber auch so plötzlich. Und das ist auch nicht so richtig diesen, es gab ja keinen langsamen Übergang, sondern auf einmal war, eigentlich war ja die DDR einfach dann weg und okay, das war jetzt einfach alles Bundesrepublik Deutschland. Ja.
Und diese Interviews, die hast du ja jetzt quasi, du sagtest ja, du bist gerade im Verarbeitungsprozess und das dauert ja auch immer. Genau. Also es ist viel Arbeit tatsächlich, aber manchmal muss man sowas ja selber auch ein bisschen sacken lassen. Wie gehst du da jetzt weiter vor? Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
Definitiv die Interviews, wie heißt es? Sichten, anhören, auswerten. Also das heißt wirklich, wirklich anhören, weil die sind teilweise auch eine Stunde oder so lang. Und ich glaube, in dem Prozess kann ich wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr erzählen, was so die Eindrücke und so die Essenzen des Ganzen sind. Weil irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ja, ich kann noch gar nicht so viel, so tief da irgendwie eintauchen, weil ich habe das zwar alles gehört, aber dadurch, dass ich so viele Interviews komprimiert auf 30 Tage hatte, habe ich mir wahrscheinlich auch nicht alles gemerkt. Und insofern ist das, glaube ich, der Prozess sozusagen, die Audionotizen wirklich nochmal aufzunehmen in Ruhe und zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, so das Ding, was jetzt kommt. Und natürlich den Berg an Bildern, es sind irgendwie fast 4000 Bilder im Endeffekt, dass man, da bin ich schon dabei, die sind schon so ein bisschen vorgeordnet. Und dabei erinnere ich mich dann auch schon immer wieder an Sachen und habe auch so schriftliche Notizen. Das ist das, ja.
Und du hast die Menschen, die du interviewt hast, auch fotografiert oder
ja.
Sind die Fotos unabhängig von den Menschen entstanden?
Nee, zum größten Teil habe ich die Menschen, die ich interviewt habe, auch fotografiert. Von manchen gibt es nur ein Interview, von manchen gibt es nur ein Foto und quasi ein schriftliches oder gedankliches Interview oder Notizen. Genau. Das soll dann am Ende aber auch, je nachdem, wie es halt passt, dann die Idee ist, so ein bisschen eine Ausstellung zu machen, bei der auch Audio da Files oder also bei dem man auch irgendwie O-Töne hören kann. Und eventuell wird es dann manchmal ein Porträt mit Audio verbunden oder teilweise vielleicht auch mit nur schriftlichen Bildunterschriften, also mit Bildunterschriften. Ja.
Auf dem Radweg gibt es ja auch diese Radstätten und das sind ja sozusagen wie digitale Infopoints auf dem Radweg. Vielleicht dann ja, Interviews an diesen Radweg. Aber ich stelle mir das gerade vor, dass du quasi diesen Radweg vielleicht in Zukunft abfahren kannst und das gleichzeitig wie eine große Ausstellung ist. Wo man sozusagen Geschichten wiedererleben kann.
Ach so, also dass man das auf diesen Bildschirm zeigt oder so.
Ja, was ist denn da drauf auf den Bildschirm?
Ach so, also ja genau, also diese Radstätten, das sind halt, die sind eben ja für diesen Radweg da hingestellt worden. Und das ist im Prinzip Wasserstation, also die sind auch nicht alle gleich. Es gibt irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Typen. Es gibt einmal die Basic-Version. Also es gibt immer einen Bildschirm, bei dem du die Route nachgucken kannst und auch die Sehenswürdigkeiten irgendwie des jeweiligen Ortes. Du hast WLAN-Zugang. Das bietet dieser Bildschirm dir. Und dann hast du Fahrradabstellplätze. Teilweise hast du Fahrradwerkzeug und Luftpumpe, Werkzeug. Und manche haben eben auch so wie heißt das, Schließfächer für die Fahrräder. Also könnte man auch reinstellen und dann den Ort so erkunden, wenn man möchte. Genau. Und E-Bike-Ladestationen. Ja. Ja, also aber man könnte auf diesen Bildschirm eventuell könnte man eine digitale Ausstellung machen.
Theoretisch,
wäre eine Idee. Ne? Mhm. Ja. Wäre eine Idee. Das ist ein gutes Brainstorming. Ja. Weil dadurch, dass es jetzt echt im Prozess ist, ich finde es eigentlich auch irgendwie spannend, darüber jetzt schon so ein Interview zu geben, weil es ist ja eigentlich alles noch gar nicht fertig. Und ich bin gespannt, wenn ich es dann selber irgendwie anhöre, in einem Jahr oder so, ja, was dann wirklich draus geworden ist.
Dann machen wir nochmal einen Podcast und gucken.
Ja, genau. Im Nachhinein.
Oder ich gucke nach und fahr die Strecke ab, ob da irgendwas zu sehen ist.
Ja, stimmt. Oder ja, genau. Ja, oder du oder könntest du ja auch wirklich super schnell dann abfahren. Und irgendwie mal, ja, kannst du dir in jeder Radstätte, dann guckst du dir meine Ausstellung an.
Das ist ja, genau, es ist eine Spinnerei. Ich fand es nur so interessant, dass es diese digitalen Orte gibt. Ich meine, über Netzabdeckung, hier müssen wir ja nicht sprechen.
Ja, das ist auch so ein Thema, echt. Also ja. Internet zu kriegen unterwegs.
Aber durch diese Radstätten, wie viele gibt es denn die da? Also gibt es da, hast du täglich eine gesehen?
Oder? Nee, nicht täglich, weil die sind nicht, okay. Also es ist geplant, dass sozusagen in jedem von den Etappenzielen, die du am Anfang aufgezählt hast, dass da eine ist. Es ist aber noch nicht so, weil das ist wohl Bundesländersache auch, wie viel dann wirklich aufgestellt werden. Es gibt einige Planungen, die fest in Planung sind, aber da müsste ich jetzt tatsächlich auch nachschlagen, wie viele es insgesamt sind, jetzt die wirklich schon stehen.
Die sind wahrscheinlich auf der Karte aber eingetragen.
Die sind auf der, ja, die findet man auch auf der Website von vom Radweg Deutsche Einheit. Ich glaube radwegdeutscheeinheit.de zusammengeschrieben. Ja.
Radweg-deutsche-einheit.de.
Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ich aber.
Sehr gut.
Die wollte ich nämlich dieses Mal auch nennen.
Ja.
Denn in den Shownotes ist auch alles drin. Da wird auch, werden auch deine ganzen Social-Media-Links drin sein. Du machst viel auf Instagram und deine Website und so weiter. Aber manchmal sind die so ein bisschen schwer zu finden, die Shownotes. Also deine Website,
stimmt,
packe genau. Lieber in Text rein.
Genau.
Und radweg-deutsche-einheit.de können sich alle jetzt einmal so merken.
Genau, und also wo du das gerade sagst, ich habe tatsächlich über Instagram auf meinem eigenen Kanal, der ist Mina Esfandiari Photography, da habe ich so eine Art Tagebuch auch gemacht, dass ich jeden Tag eine kurze Zusammenfassung geschrieben habe und dann ein paar Fotos dazu. Da gibt es eben quasi das Foto-Video-Tagebuch und auf dem Instagram-Kanal vom Bundesministerium, das ist dann BMVI, kann man eben das Videotagebuch von mir finden. Unter das Projekt heißt übrigens von B nach W, fotografische Begegnungen am Radweg Deutsche Einheit. Also das haben wir noch gar nicht gesagt, fällt mir gerade auf.
Das stimmt, obwohl ich es mir hier groß
aufgeschrieben habe. Ja, stimmt, das ist mir auch, aber egal, also die Leute, die bis hierhin gehört haben, ja. Also von B nach B, Bonn nach Berlin. Also da findet man auf der Instagram-Seite vom Ministerium auch sozusagen nochmal ein Videotagebuch von mir, so dass man das nochmal sagt. Genau. Und auf meiner Website ninaesfandiari.com ist auch nochmal eine kurze Zusammenfassung, worum es eigentlich in dem Projekt geht. Und da wird dann natürlich auch, wenn es ein Buch gibt und eine Ausstellung gibt, dann auch natürlich aktuell dann informiert. Dann kann man sich auch für ein Newsletter anmelden zum Beispiel. Und dann erfährt, kann jede dann darüber erfahren, wenn es Neuigkeiten gibt.
Für wen würdest du sagen, ist der Radweg geeignet?
Naja, schon eigentlich für alle, so würde ich sagen. Ich meine, für richtige Neulinge ist vielleicht die Strecke im Harz ein bisschen anstrengend. Aber ich war ja so quasi neu dabei. Ich habe vorher schon mal eine längere Radtour gemacht nach Kopenhagen von Berlin. Aber das war ja auch eher so eine Freizeitstrecke. Also es ist für, ich würde sagen, schon so für FreizeitradlerInnen und Menschen, die schon, ja, die irgendwie Interesse haben, mal Deutschland zu sehen und auch vielleicht die kleinen Orte, die nicht, also nicht nur die touristischen Orte, die jeder kennt, sondern auch die kleineren Orte dazwischen. Und na klar, wenn also natürlich könntest du das auch machen und einfach durch, also ich weiß nicht, in wie vielen Tagen schaffst du das so im Durchschnitt? Also
oh, ich bin die Strecke 1000. Auch noch nicht auf Tempo gefahren. Mhm. Hätte ich aber mal Lust zu, im Rennmodus mit auf so einer Länge schläfst du entweder gar nicht oder nur ein bisschen. Ne? Mhm. Im Ultrabereich bist du ja dann schnell, wenn du nicht schläfst und natürlich, wenn du schnell fährst. Mhm. Das ist die Paris-Brest-Paris-Länge.
Okay.
Und das ist ein ganz bekanntes Ultrarennen, hat gerade stattgefunden und da sind die Zeiten so zwischen 50 und 90 Stunden. Also dann bist du im Zeitfenster. Und es gibt natürlich auch viele, die dann länger brauchen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was da das Schnellste ist, auch irgendwie paar und 40. So. Also man kann da schon schnell fahren. Ja, jetzt bringst du mich auf Ideen.
Also das würde mich voll, super interessieren. Also wenn du den machen solltest, dann finde ich total spannend, auch dann so den Eindruck mal aus der Sicht zu bekommen.
Ja.
Aber wie ist denn, also wenn ich jetzt dir auch Fragen stellen darf, wie ist das eigentlich, wie nimmt man das so wahr, so die Landschaft und so, weil wenn man da so dran vorbeirauscht, man ist ja wahrscheinlich so krass in diesem Film drin, dass man nur wirklich sich auf sein, auf das Fahren an sich konzentriert und es auch so was Meditatives wahrscheinlich hat, ne?
Du nimmst das Fahren einfach anders wahr, genau. Mhm. Es ist meditativ optimalerweise, ist das Zeitgefühl ein anderes, bei, es gibt unterschiedliche so Rennformate oder Adventure-Formate, also Paris-Brest, Paris ist offiziell zum Beispiel auch kein Rennen, da gibt es dann Checkpoints, da kannst du dich versorgen, sonst musst du ja selber irgendwas dabei haben, musst dich ja irgendwie verpflegen unterwegs. Und was du halt wahrnimmst, ist so Veränderungen von Landschaften, deswegen habe ich dich auch gefragt, weil du eben, du beginnst den Tag, wenn du dich entscheidest zu schlafen, zum Beispiel 3 Stunden irgendwie in der Nacht, dann fährst du in den Tag rein und fährst aber auch wieder ins Ende rein. Und das ist schon sehr besonders. Und du kannst natürlich direkt, du bist vielleicht nicht so viel am Kommunizieren, aber du hast natürlich die Landschaft um dich rum die ganze Zeit.
Ja.
Und siehst die Veränderung. Also wir sind zum Beispiel an einem Tag quer durch Tschechien gefahren.
Wahnsinn, ja, stimmt, ne?
Das war schon irre. Ja. So. Und an einem anderen Tag irgendwie durch über 2 Ländergrenzen, irgendwie Wahnsinn. In 3 Ländern gewesen. Ja,
das ist, an einem Tag, ja.
Ja, also das ist ein anderes Wahrnehmen.
Ja, es ist auch echt eine krass andere Art als meine Tour. Also, weil ich habe gemerkt, dass das eigentlich schön war von der Aufteilung, dass ich morgens und abends ja immer fast immer mit Menschen war und dann aber so den Tag eigentlich auch wirklich hatte, um runterzukommen, meine Ideen zu orten und wirklich nur zu fahren. Und wobei ich echt ganz am Ende irgendwie dann, also nur so die letzten Tage, glaube ich, das so hatte, dass ich irgendwie dachte, oh, irgendwie ist mir gerade ein bisschen langweilig so beim Fahren und eigentlich wäre das jetzt ganz schön, mit jemand anderem zu fahren noch, also dass jemand dabei ist noch. Aber wahrscheinlich hat man das gar nicht so, wenn man so wahnsinnig konzentriert ist auf das Rennen, oder? Wenn du,
ich bin ja auch im Team gefahren.
Also bist auch im Team.
Ne? Ja, ich fand das auch gut und ich finde das auch nach wie vor eine schöne Vorstellung. Es muss natürlich irgendwie passen, aber das kann ich schon nachvollziehen. In dem Rennen schränkst du dich halt als Team oft so ein bisschen ein. Also da muss man dann irgendwie wissen, man hat natürlich auch Vorteile davon, aber man ist nie so schnell wie die Einzelfahrer und Fahrerinnen. Und es ist aber so, die das alleine fahren, und das sind die meisten, da ist die größte Hürde im Grunde, die mit sich selber klarzukommen. Und das ist der Punkt, an dem du wahrscheinlich am Ende warst. Und das musst du dann zulassen können. Weil dann gehen die Gedanken, erst kommt die Langeweile und dann weißt du halt nicht, wo die hingehen. Und da können Dinge passieren, Gedanken hervorgerufen werden, die auch nicht einfach sind. Bestimmt. Und das ist die große Schwierigkeit bei Ultrarennen, die dann auch über 4000 Kilometer gehen. Ne? Also wir,
ja,
viele,
ja.
1200 ist ein Sprint. Ne? Also um die 1200, das wird
schon krass.
Ist ein Sprint,
genau. So in 30
ab
Tagen.
Ab 2000 geht das dann los, ja.
Geil. Ja, also die Strecke ist offiziell, glaube ich, auf der Website steht irgendwie 1100. Oder 1180, wenn man, glaube ich, noch so kleine Abstecher macht zu Sehenswürdigkeiten. Und ich habe aber ja am Ende irgendwie fast 1300 gebraucht, weil ich teilweise ja auch irgendwie zu den Gastgebern hin und zurück bin. Und die wohnten dann nicht exakt an dem Radweg, sondern dann musste ich einmal hin und zurück. Und dann kam da dann schon irgendwie mal ein paar Kilometer mehr zusammen. Also 1,3, genau ungefähr. Aber schon,
ja, das ist schon, ja, mehr. Auch nicht wenig. Das
nee, ja, aber viel. Ja, wobei mir, also ich habe vorher ja eben auch schon mal diese Kopenhagen-Radtour gemacht und bin auch mal von Berlin nach Hamburg gefahren und da bin ich auch auf jeden Fall mehr Kilometer pro Tag. Also da habe ich irgendwie so irgendwie mal 130 oder so, war, glaube ich, das meiste, was ich an dem einen Tag gemacht habe. Und das war für mich auf jeden Fall voll viel. Und jetzt waren es ja wirklich im Schnitt irgendwie so 40 oder irgendwas, was ja eigentlich schon eher wenig ist. Aber andererseits, das dann doch, habe ich gemerkt, das über den langen Zeitraum zu machen, ist irgendwie viel. Über 30 Tage das durchzuziehen. Ja, und natürlich dann, wie gesagt, die anderen Sachen, die dazu kamen, das Fotografieren und dann doch, also genau, das ständige Anhalten, nämlich das muss ich sagen, das ist ja bei euch einfach so, ihr kommt da einfach so rein und dann habt ihr nur das und dann macht ihr wahrscheinlich schon nur ein Foto, wenn wirklich sich eine krass atemberaubende Landschaft vor euch auftut. Und bei mir war es ja so, dass ich echt jede einzelne Gelegenheit, wo ich gedacht habe, okay, das ist schön, das muss ich jetzt fotografieren, habe ich wieder angehalten. Und dann wieder zu starten, ist ja auch mit dem Gepäck dann auch schwierig. Also ich bin fast nie in diesen Zustand des einfach nur Fahrens und quasi meditativen Zustand, bin ich fast nie reingekommen.
Ja, ist durchaus ein Punkt.
Und ja, und das würde ich, also ich muss sagen, ich habe total noch mehr Lust bekommen auf so lange Radtouren. Und ich glaube aber, ich würde die nächste vielleicht, ich würde schon die Kamera mitnehmen, aber dann nicht mehr so sehr diesen Zwang, sagen wir mal, auferlegen, dass ich möglichst viele Bilder machen muss, weil das ist irgendwie, das hält einen dann doch wieder ab von dem Radfahren und diesem Erlebnis, dieses so, ja, da reinzukommen und in so einen Fluss zu kommen.
Also was du ja alles gemacht hast, ist ja wirklich viel. Also du hast ja Bilder gemacht, also du hast deine Fotoarbeit gemacht, du hast Interviews geführt und du hast noch ein Videotagebuch gemacht. Das alles zusätzlich zu deiner Etappe und zu dem, dass man ja auch, wenn man bei Gastgeberinnen ist, da eben auch Socializing betreibt, bevor man überhaupt dazu kommt zu arbeiten, sage ich mal so.
Genau, ja. Genau, das ist auch einfach so meine, ich glaube, das ist einfach so auch meine Herangehensweise, dass ich nicht sofort da mit der Tür ins Haus falle und sage, so ja, jetzt bin ich ja bei dir, jetzt lass mal schnell ein Interview und Fotos machen, sondern es war ja immer so, ah ja, erstmal kennenlernen und erstmal vielleicht die Stadt auch ein bisschen angucken zusammen und dann so, ja, jetzt hättest du noch jetzt Zeit für ein Interview, so. Es war erst auch immer so ein bisschen was, finde ich, so Fingerspitzengefühl, weil das ist mir irgendwie, ich finde, das ist so unsensibel, wenn man gleich sagt, so ja, hier, das ist mein Projekt und das will ich jetzt sofort machen. So, das ist einfach nicht meins.
Es funktioniert ja,
und das braucht halt Zeit. So gut, nee, es funktioniert nicht so. Also zumindest kommen dann andere Bilder und andere Interviews bei raus.
Ja,
weil es dann doch, auch. Ja, weil es dann einfach sehr so berechnend irgendwie auch ist. Und ich versuche es ja möglichst organisch zu halten und ja, authentisch dann auch und entspannt, ja, soweit es dann ging.
Du hast ja im Iran ein Projekt gemacht, was gewisse Parallelen hatte, nämlich das Couchsurfen. Weitere fallen mir jetzt aber auch nicht ein. Also was waren da so die Hauptunterschiede oder kann man das irgendwie vergleichen? Wart ihr ähnlich lange unterwegs? Du warst nicht alleine, wenn ich das richtig verstanden habe.
Im Iran meinst du?
Ja.
Doch, sogar schon, ja.
Ah, okay.
Ja, ich war eigentlich auch nicht nur, aber auch viel allein unterwegs. Genau. Aber du meinst so vom Projekt, wie man das vergleichen kann, oder?
Vor Ort. Du hast ja. Du bist da ja auch als Couchsurferin unterwegs gewesen. Und das ist ja ähnlich wie jetzt bei dem Fahrradprojekt, so dass du eben bei den Menschen zu Hause warst. Ich weiß nicht, ob du die auch interviewt hast, aber Fotos hast du auf jeden Fall gemacht. Mhm. Wenn du jetzt auf beide Projekte irgendwie zurückblickst oder macht es Sinn, die zu vergleichen? Oder ist es, also dieses bei den Menschen zu Hause sein, ist ja durchaus...
Ja, das kann man vergleichen.
Elementar auch.
Ja, beide. Ja. Es ist eigentlich interessant, weil, wie ich schon irgendwie relativ zu Anfang gesagt habe, dieser experimentelle Charakter zieht sich, würde ich vielleicht sogar sagen, durch beide Projekte, dass ich einfach so ein bisschen gesehen habe, okay, mal gucken, was kommt, mal gucken, wer auch teilweise, wer auf mich zukommt. So. Das war im Iran. Im Iran habe ich konkreter Menschen angeschrieben. Da wurde ich aber auch viel eingeladen und angeschrieben und habe dann einfach geguckt, was kann ich daraus machen? Und das war jetzt eigentlich auch so mit den Gastgeberinnen. Das war schon ähnlich, würde ich sagen. Und ich glaube, ja, im Iran war natürlich nicht so der vorgegebene Rahmen, dass ich jetzt einen gewissen Weg mache, sondern da war ich einfach quer durchs Land unterwegs, mal hier, mal da. Und hier war es wirklich dieser Rahmen. Und auch vielleicht konkreter noch vom Thema irgendwie diese deutsche Einheit, ne? Aber ich glaube, Parallelen sind definitiv die Herangehensweise, wie ich das mache, dass ich versuche, irgendwie mit den Menschen auf der kurzen Zeit, die man zusammen verbringt, irgendwie ja, was von denen zu erfahren und auch irgendwie denen nahe zu kommen und dass man sich irgendwie was gegenseitig was gibt. Und ich fand es irgendwie auch total krass, dass viele jetzt auf dem Radweg irgendwie gesagt haben, ja, sie finden das total inspirierend und toll und die sind dann auch irgendwie mehr Rad gefahren in der Zeit oder jetzt ab seitdem fahren sie mehr. Oder einer hat auch ganz lustig, der in Bad Harzburg, der hat extra, bevor ich gekommen bin, irgendwie schon Wochen vorher, hat der irgendwie geguckt, was es denn da so Interessantes geben könnte, was er mir zeigen kann. Und dann ist er extra irgendwie mehrmals auf Tour gewesen, um irgendwie eine ganz bestimmte Statue zu suchen. Und er hat die aber nicht gefunden, irgendwie so eine deutsche Einheitsstatue. Und dann ist er ganz oft unterwegs gewesen und hat irgendwie noch in der Bibliothek nachgefragt und so. Und bis er sie dann endlich gefunden hat. Und dann hat er mir gedankt, dass ich ihn ja so mit diesem Thema irgendwie so, dass er jetzt sich wieder mit diesem Thema so doll auch beschäftigt hat. Es hat viele, hatte ich das Gefühl, da wollten auch viele wirklich gerne drüber reden und sich da gerne auch so dran erinnern und drüber nachdenken. Das war irgendwie total toll, weil ich wusste ja nicht, vielleicht haben die Leute keine Lust, sich daran zu erinnern, oder? Aber es war so. Die wollten da irgendwie drüber sprechen. Ja, jetzt war schon wieder abgekommen vom Thema.
Ich weiß nicht, ob wir so vom Thema abkommen, weil irgendwo ist es ja das Thema, dass du da hinfährst, wie auch immer, oder ne? Und du vor Ort bist. Wir hatten im Vorgespräch ja, ich dir kurz erzählt, wie ich meine Podcast-Episoden aufnehme, dass ich zum Beispiel versuche zu vermeiden, das über Entfernung zu machen, sondern dann wirklich auch die Menschen besuche, jetzt das auch schon mehrmals getan. Du bist die Erste, die hier ist.
Echt?
Ja, du bist die Erste, die in diesem Podcast-Studio. Wir lachen jetzt gerade, weil hier tatsächlich alles voller Schaumstoff steht, gerade weil meine Wände noch weiß sind, weil ich noch keine Bilder habe. Du kannst als Fotografin vielleicht gut nachvollziehen, dass ich mich schwer tue mit Bildern. Die müssen mir schon 100% gefallen, ja, dass ich sie hier aufhängen mag. Ja. Und es ist auch mein Coaching-Raum für mein Mental-Coaching. Und so mit hänge ich hier natürlich keine privaten Bilder auf, sondern inspirierende Bilder, die ich gerne angucke und die aber auch andere optimalerweise gerne anschauen. Deswegen habe ich hier so um dich rum steht jetzt hier so ein Schaumstoffstück und dann steht hier noch ein bisschen mehr. Ja, du bist die Erste hier.
Wow, ich habe die Ehre, in dem eingeweihten Studio ja, zu sein.
Ja, ich hoffe, wir werden es ja nachher sehen, dass der Hall weg ist. Deswegen haben wir es ja gemacht.
Ja.
Also, du, da hast ja auch ein bisschen mitgeholfen.
Ja, sehr, sehr schön. Ich fühle mich wohl hier. Ich glaube, du kannst hier jetzt aber jetzt immer die Podcasts aufnehmen.
Ja, ja. Aber auch ich fand das schön, Bengt und Fiona zu besuchen. Das war total toll. Mhm. Also ich war in deren Wohnung. Mir macht das auch Spaß. Also
das ist ja ähnlich so ein bisschen. Also das ist ja bei mir auch so, dieses so die Leute zu besuchen und wirklich ja so einen Einblick zu kriegen. Ne? Irgendwie so genau, wie wohnen die, wie leben die? Und er hat mich als Fotografin, ich versuche da dann ja irgendwie so Details einzufangen und Stimmungen. Und ich habe, also weil ich ja auch vorher irgendwie jetzt schon gesagt habe, das ist nicht repräsentativ, weil Couchsurfer sind ja generell irgendwie weltoffen und so. Ich muss aber auch sagen, dass ich nämlich einige Begegnungen hatte, die zwar durch Couchsurfing ermöglicht wurden, aber da habe ich tatsächlich gar nicht unbedingt die Couchsurfer an sich getroffen, sondern bei einer Couchsurferin war es eben so, dass die gar nicht da war oder gar nicht mehr in diesem Ort lebte. Das war nämlich ihr Heim, eigentlich ihr Geburtsort, aber sie wohnt dann nicht mehr. Und dann hat sie mich an ihre Mutter und ihre Großmutter vermittelt. Und da gab es einige Begegnungen in der Art. Und das war dann ja schon wieder ein bisschen weg von Couchsurfing. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, weil das nochmal so mehr dieses war, ja, sozusagen so das echte, oder wie soll man das denn sagen, das echte Leben. Ich meine, Couchsurfing ist auch echtes Leben, aber vielleicht noch doch ein bisschen weiter weg aus meiner, nicht mehr ganz meine Blase oder so, ne? Weil es ist ja schon ziemlich viel so diese Blase, diese, ja, in der ich mich dann bewegt habe. Also das Couchsurfing hat dann auch das ermöglicht, wiederum an andere Menschen ranzukommen, an die man ja sonst nicht vielleicht dann rankommt.
Ja, ja. Schön. Ich bin da jetzt so gerade nicht angemeldet, aber ich habe das auch schon überlegt, ob ich das mal mache.
Für
auch
sowas
viele Freunde,
ist es,
die das machen.
Ja, für sowas ist es wirklich total toll. Also total zu empfehlen. Und eben auch in Deutschland. Also ich hatte bisher das nicht in Deutschland gemacht und hatte das auch ursprünglich gar nicht so sehr geplant, das hauptsächlich zu machen. Ich wollte hauptsächlich eigentlich zelten, war wirklich der Plan. Und am Ende war es hauptsächlich Couchsurfing. Und man könnte vielleicht das Projekt Couchsurfing in Deutschland nennen oder so. Ja, das war, wie gesagt, das ist dieser experimentelle Charakter.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf das, was dann am Ende rauskommt. Jetzt beginnt ja deine künstlerische Arbeit im Grunde. Ne? Also eben 4000 Fotos runter zu sortieren, das ist Arbeit. Und eben auch die Sichtung, ich weiß auch nicht, wie das...
Sichtung
ja. auf... Ja, aber mit den Interviews.
Ach so, mit den, ach so.
Die Hörung.
Ja, das eben, das weiß ich auch nicht. Das, ja. Transkribieren ist es ja auch nicht. Ich schreibe es ja nicht Wort für Wort auf. Nee. Aber das...
Die Auswertung.
Auswertung der Interviews, genau.
Ja, das, da wirst du bestimmt noch mal einiges, es wird bestimmt noch mal einiges in Bewegung bringen, auch bei dir.
Definitiv, ja, deswegen.
Und schlag mal vor, dass sie das an diesen Rad.
Ja.
Wie heißt das? Radstätten. Ich will mal Raststätten sagen, aber
ja,
Radstätten.
Genau. Radstätten. Ja.
Dass man sich da was anhören kann.
Ja, eine ganz coole Idee. Ja, das notiere ich mir im Kopf. So. Es ist ja auch tatsächlich über die Überlegung, dass es eine Ausstellung gibt und dann eine Wand, dass es quasi eine Wanderausstellung ist, die auch entlang dieser. Nicht aller Etappen, aber entlang der Strecke geht. Und dann, klar, könnte man natürlich...
Würde sich ja anbieten.
Ja.
Vielleicht so in Podcast-Form, dass man sich das da runterlädt irgendwie.
Cool, ne? Eigentlich echt eine gute Idee.
Und dann hat man was zum Hören fürs nächste Stück.
Sehr gut.
Ja, schön. Hast du ein nächstes Projekt in Planung? Also ich meine jetzt kein neues Fotoprojekt, sondern ein Fahrradprojekt, eine Tour, die du gerne fahren würdest?
Ja, also ich habe echt überlegt, ob ich ein Stück von dem grünen Band in Deutschland halt fahre. Und ein großes, großes Ziel ist tatsächlich, ich würde gerne irgendwann mal von Hamburg nach Teheran fahren. Das ist halt schon ein ganz schön langes Stück, weil das dann so die Geburtsstadt von meiner Mutter mit der Geburtsstadt meines Vaters verbinden würde und irgendwie finde ich das voll schön auch. Ich mag ja ganz gerne so symbolische Geschichten. Ja, das würde ich irgendwann gern machen, aber das weiß ich nicht, wann ich dazu Zeit habe und auch so die Fitness und ich weiß nicht, ob ich es alleine machen würde oder dann lieber mich mit jemandem zusammentun. Ja. Aber das sind so die zwei nächsten Fahrraddinger, auf die ich richtig Lust hätte.
Mach das und sag Bescheid. dann kannst du dir Tipps holen für Langstrecke oder für viele Tage auf dem Rad. Ja. Über die Fitness würde ich mir da nicht so Gedanken machen. Das kommt mit dem Fahren bei sowas.
Aber das stimmt sogar. Das hatte ich auch. Da hatte ich auch den Eindruck, dass ich am Anfang irgendwie natürlich noch nicht so fit war und dann auf einmal ging es eigentlich. Es kommt wirklich durchs Machen, durchs Fahren. Stimmt.
Ja. Da hast du eher irgendwann sowas wie Materialverschleiß dass du vielleicht dich ein bisschen mehr mit deinem
Fahrrad auskennen
oder vielleicht irgendwie vorher ein paar, vielleicht da nochmal über die Fahrradwahl. Ich habe jetzt gar nicht so genau gesehen, was du gefahren bist, aber da gibt es schon robustere Räder und für die Strecke würde ich da auch was Hochwertiges und Robustes.
Ja, das stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht.
Wobei auch da abhalten lassen sollte man sich dann auch nicht davon. Ne? So, im Zweifel repariert man dann halt Sachen. Ja, voll schön. Richtig gut. Ich finde es schön, dass wir mal über das Thema gesprochen haben. Mir liegt das persönlich auch am Herzen. Also ich habe die Wende auch, da war ich auch noch ein kleines Kind. So
wie ich,
wir sind, glaube ich, ähnlich alt.
Ja.
Man wusste, da ist irgendwas passiert, aber mehr auch nicht. Und wir sind aber nach der Öffnung der Mauer immer an die Müritz im Sommer zum Urlaub machen. Mhm. Und ich habe da die Veränderung miterlebt. Also von Jahr zu Jahr wurde da halt dann gebaut und irgendwie Wege wurden besser gemacht. Am Anfang waren da eben Feldwege und der Campingplatz mit Pumpsklos. Und wenn wir Fahrradfahren waren, sind wir irgendwie in irgendwelchen Russenlagern gelandet. So, daran erinnere ich mich. Und das war dann, also die Russen waren dann im nächsten Jahr schon weg. So, das waren, glaube ich, die ersten, die weg sind. Obwohl die da wirklich gelebt haben auch. Das war auch wohl nicht so toll für die. Dann sind wir durch die ehemaligen Bonzen-Areas da. Die hatten da ja alle ihre Jagdgründe. Unglaublich eigentlich, ne? Und da sind wir dann irgendwie zum Fahrradfahren durch. Jetzt ist alles Naturschutzgebiete. Dann schön. Das ist so meine Verbindung. Und dann sind wir aber auch als Teenies da gewesen, saßen auf dem Steg, haben irgendwie die Ärzte gehört und die Faschos von nebenan verärgert, sodass die uns verprügeln wollten.
Und was?
Ja, genau. Also das war so zu der Zeit, wo auch auf Rügen so ein Campingplatz auseinandergenommen worden ist.
Echt?
Muss ich irgendwie 14, 15 gewesen sein, ja.
Okay, wow.
14 wahrscheinlich, genau.
Wow.
Ja, das sind meine Erinnerungen. Also auch
okay,
ich
ja.
wäre da mit dem Vater meiner Kinder, der nun auch nicht weiß ist, nicht mehr hingefahren.
Okay, spannend, ja.
Da hatte ich genug.
Also, okay, das ist ja richtig, das ist ja echt
das ist
sehr
nicht, interessant. Das ist, ja, das ist einfach aufgrund meiner Erfahrung, das ist nicht so, dass es unbedingt gefährlich ist. Und viele, also gerade um die Müritz rum, die haben ja auch verstanden, dass sie vom Tourismus irgendwo leben.
Mhm.
Aber wenn du einmal sowas erlebt hast, mein Vater ist damals mit der Eisenstange am Wohnwagen ins Bett, ne? Weil die Angst hatten, dass da der Campingplatz hochgenommen wird, weil wir da irgendwie, genau.
Krass. Okay,
und die,
interessanter.
Die Polizisten, die natürlich auch informiert worden sind, wusstest du ja damals auch nicht, auf wessen Seite. Die waren nett, aber da wusstest du auch nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich der Schutz ist, dass die da die zwei Dorfpolizisten vorbeischicken.
Krass.
Zweifel nicht.
Spannend, interessant, dass du mir das noch, also danke, dass du das erzählst, das ist interessant.
Ich habe mich dann auch ein bisschen auch so mit der Geschichte beschäftigt, auch über einen Vortrag, den ich auch in einem Podcast gehört habe. Und es war ja wirklich so, also die Faschoszene, die hat sich ja schon vorher entwickelt gehabt. Das war ja quasi eine Art Rebellion gegen den Kommunismus.
Ja.
Und das war fast sowas wie die Jugendbewegung in der DDR. Und als dann die Mauer gefallen ist, weil ich dachte immer, ach, und einfach irgendwie Angst vor dem Fremden und so weiter. Aber es war wohl wirklich so, dass das schon so am Schwelen war. Und eben dann natürlich noch viele andere Faktoren dazu kamen. Also ganz so einfach, wie ich das jetzt irgendwie darstelle, war es natürlich nicht. Aber dass sich das dann quasi entfalten konnte, wenn man so will.
Ja.
Und die, und die der Staatsschutz in der DDR, die hatten wohl auch Spitzel, die quasi in der westdeutschen Faschoszene unterwegs waren, um das zu beobachten.
Stimmt, das habe ich
und
auch.
Und die haben die nämlich infiltriert.
Ja.
Und
abgefahren, ne?
Und teilweise auch irgendwie. Das war natürlich so für die, das war natürlich auch im Westen die Gegner. Das heißt, wenn sie die Faschisten gestärkt haben, haben sie natürlich die Demokratie irgendwie ins Schwanken gebracht, aber gleichzeitig waren das halt auch im eigenen Land natürlich die Feinde. Super spannend. Also
total.
Ich stelle das bestimmt jetzt total vereinfacht.
Ja, und nee, aber da könnte man auch nochmal eine Stunde wahrscheinlich ein Thema
zu machen. Und aber um das nur mal positiv zu beenden, also ich fahre regelmäßig nach Leipzig, ich bin total gerne da, lieber als in Berlin. Leipzig ist wirklich zu meiner Lieblingsstadt geworden, auch weil da wirklich auch viele tolle Menschen sind. Und in Dresden war ich auch schon. Wir haben da so ein Rennen, das Maurice Brocot, habe ich auch einen Podcast drüber gemacht. Also das werden wahrscheinlich, das kennen die meisten. Und da geht es, das ist ein 400-Kilometer-Rennen mit so Checkpoints. Das fährst du halt innerhalb von 24 Stunden und startet immer in Leipzig und führt dann halt auch, dieses Jahr sind sie auch den Brocken hoch. Und es gibt dann immer eine neue Strecke. Genau, und da kriegt man halt auch viel mit. Also das Jahr, dass ich mitgefahren bin, da sind wir auch nach Dresden und Chemnitz und Dresden, genau, so rum rein, also bei 400 Kilometern deckst du ja schon was ab, ne? Und das zum Thema, was macht man, was kriegt man in so einem Rennen mit?
Ja, na klar.
Man kriegt natürlich, genau, nicht, ich bin nicht bei jemandem zu Hause und verbringe dann den Abend, klar, aber ich fahre irgendwie am gleichen Tag durch Chemnitz nach in die Tschechei rein zu irgendeiner Talsperre und auf dem Rückweg durch Dresden wieder nach Leipzig rein und sowas, ne?
Na klar.
Das ist halt auch, da erfährst du auch, wie Städte zusammenhängen, wie sich die Landschaften verändern, was wo ist. Und das mit dem Auto zum Beispiel könntest du das nicht so erleben.
Nee, und ich glaube, also auch genau, um wirklich so ein bisschen das so positiv abzu, oder ja, so zum Schluss auch zu sagen, ich glaube wirklich, das ist immer gut, wirklich selber sich einen Blick zu verschaffen, wenn jetzt in den Medien oder auch wenn manche Menschen wirklich so wahnsinnig pessimistisch sind und sagen, nein, in Osten so in der Art würde ich ja nicht fahren und so. Das finde ich eigentlich total schade, weil dann kann sich ja auch nie irgendwie was ändern. Und es ist ja gerade wichtig, dass da vielleicht mehr Leute auch hinfahren und vielleicht auch mal auf irgendwie in eine kleinere Stadt, so, weiß nicht, so Bernburg zum Beispiel war ich an der Saale. Wirklich so wunderschön, habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie was von gehört, muss ich echt sagen. Und das war total schön, da würde ich auf jeden Fall wieder hinfahren. Und vielleicht, dass einfach man so auch jetzt gerade in der heutigen, in der Debatte so über, ja, muss man unbedingt noch fliegen? Das ist total super, finde ich, passt eigentlich super in die heutige Zeit. Warum geht man nicht einfach mal irgendwie in den Sommerferien, macht man eine Radtour von, weiß ich nicht, ja, von Berlin nach Bernburg oder sowas? Und da kann man wirklich das eigene Land, es gibt wirklich viel in Deutschland, was an schönen Landschaften und, weiß ich nicht, architektonisch, all diese Fachwerkhäuser. Und wie gesagt, sowas auch natürlich wie Couchsurfing, wo man die Menschen dann trifft. Ich glaube, da kann man wirklich noch mehr machen und dann vielleicht sogar wirklich mehr noch zusammenwachsen, indem man den dann seinen Freunden dann nämlich vielleicht zu Hause erzählt, ja, ich war übrigens in Bernburg oder ich weiß nicht, ich war in Leipzig oder Dresden so und das war total toll und ich habe da nette Menschen getroffen. Weil ich finde, wenn man das so stigmatisiert und so sagt, so alle sind irgendwie da, wählen die AfD, so, dann kann es halt, also und wenn das dann alle denken, es ist ja nun nicht so, es ist einfach nicht immer schwarz-weiß. Und ich, was bringt es? Ich meine, was bringt es jetzt nur so zu lamentieren und nur die negativen Sachen zu sehen? Ja, man sieht die Wahlergebnisse, aber man kann ja auch irgendwie versuchen, mit sowas ein bisschen dagegen anzukämpfen, dass man trotzdem irgendwie Vorurteile abbaut und versucht, einen positiven Blick zu haben und aufeinander zuzugehen. Da noch eine Idee nämlich, also die Idee gab es häufiger von meinen Gastgeberin, dass ich gefragt habe, was müsste passieren, damit Deutschland noch mehr, also damit die Einheit wirklich vollendet ist, so damit das vereint ist und alle gleich sind in dem Sinne. Und dann hat ein, ein Gastgeber besonders hat gesagt, es müsste mehr so eine Art Austausch geben, sowas so wie Erasmus innerhalb Deutschlands und vielleicht sogar mit Schülern, dass man sagt, irgendwie Schüler, es müsste so einen Schüleraustausch geben zwischen einer Stadt in den neuen Bundesländern und in den alten Bundesländern, dass es wirklich auch so normal ist, dass sich das so vermischt. Vielleicht ja auch so Nord-Süd, Nord-Süd, Ost-West, so, dass man nicht sagt, oh, man muss unbedingt jetzt nach Frankreich gehen oder in die USA oder so, sondern so Austausch innerhalb Deutschlands. Warum nicht? Kann bestimmt nur positive Auswirkungen haben.
Total. Wir brauchen einen multilateralen German Voluntary Service.
Kaufe ich. Ja. Gutes, ja.
Perfektes Schlusswort.
Ja.
Wir haben den Plan. Du hast den Kontakt zum Ministerium.
Ja.
Also.
Ja.
Ich bin dabei, ich schreibe das Konzept.
Ja,
gut. Ich nehme einfach das von meinem multilateralen European Voluntary Service, den wir rund um die Baltic Sea gemacht haben damals. Und
okay.
Ich hole die Leute rein. Und dafür gab es nämlich auch Geld. Cool. Ich war in Schweden, aber wir waren auch in Litauen, Lettland, Estland.
Ah, ja. Ja.
Also es ging wirklich darum, nicht nur bilateral, Deutschland, Schweden, Deutschland, Litauen, sondern ich bin zwar nach Schweden, aber wir haben Veranstaltungen in den Ländern rund um die Baltic Sea gemacht. Das war halt zum Thema Umweltschutz, Biopiraterie und so weiter.
Wahnsinn.
Ja, super spannend. Eines der besten Dinge, die ich gemacht habe. Gerade letzte Woche eine Freundin von damals wieder getroffen, auch eine Fotografin. Wir sind zum Kaffee verabredet.
Ja,
ich habe sie irgendwie 16 Jahre nicht gesehen.
Wow.
Freue mich total. Ja, die war vor mir in Schweden.
Ach, na schön.
Ich sagte gleich, wie sie heißt. Muss ich jetzt nicht im Podcast, aber
okay.
Ja, stell den Kontakt her.
Alles klar, ich habe schon jetzt mehrere Notizen im Kopf. Ich muss sie mir gleich aufschreiben.
Ja. Das war hier ein Brainstorming.
Ja, total. Oh Gott, ich hoffe, es war unterhaltsam.
Wenn jemand da draußen unsere ganzen Ideen gehört hat oder vor allem auch deine und dich supporten möchte, ich vermute, du bist da offen. Außerdem bist du eine großartige Fotografin.
Danke.
Dann soll sie sich bitte melden.
Ja.
Und unsere Ideen weiterspinnen.
Ja, wirklich, gerne. Wenn ich da irgendwie ein bisschen was vorantreiben kann und mit diesem Projekt, irgendwie ist ja jetzt schon total spannend, wenn ich irgendwie jetzt hier so diesen Podcast mache, dann erfahren ja auch schon wieder mehr Leute davon. Und auch Leute, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt in erster Linie sich dafür interessieren, aber dadurch, dass sie sich jetzt für Radfahren und interessieren, kommen sie jetzt zufällig, also dadurch, dass ich das verbunden habe, hören sie jetzt auch davon und wer weiß, vielleicht ist da jemand dabei, der mir auch sagt, ja, vielleicht kann ich auch irgendwo auf Vortragsreise gehen oder keine Ahnung mit dem Fotoprojekt.
Auf jeden Fall, wir bleiben auch in Kontakt. Ich habe ganz tolle Hörerinnen, also die sind alle super.
Und davon gehe ich auch.
Ja, ich bekomme da ganz viel Feedback auch zurück und das sind schon, ich glaube schon, ich habe schon eine sehr bewusste Hörerinnenschaft.
Schön.
Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie was kommt.
Finde ich total spannend. Also ja, halt mich auch auf dem Laufenden, wer sich da so meldet und was für Ideen vielleicht da zusammenkommen.
Ja.
Ich glaube, gemeinsam können wir da ganz viel alle was vorantreiben.
Ja.
Auf jeden Fall immer in Bewegung bleiben.
Immer in Bewegung bleiben.
Ja.
Das ist jetzt aber wirklich das Schlusswort.